Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Seid gegrüßt. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Es ist 35 Jahre her, dass die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland gefallen ist. Damit sind das mittlerweile 7 Jahre mehr, als es die Mauer überhaupt gab. Die gab es nämlich nur für 28 Jahre. Und doch gibt es bis heute Unterschiede in Ost und West, die auch die Wissenschaft verblüffen.
Dass die Ostdeutschen im Durchschnitt sowohl viele geschlechteregalitärer sind, aber auch Immigration sehr stark ablehnen, das steht in einem wirklich krassen Konflikt zu dem, was unsere Modernisierungstheorien uns eigentlich sagen. Die sagen nämlich, wenn der Wohlstand in einem Land steigt und die Leute weniger materielle Sorgen haben, dann hören sie auf zu mauern und werden interessiert und orientiert daran, eine Pluralität und gleiche Rechte und gleiche Werte und gleiche Teilhabechancen für alle zu haben, unabhängig von deren Geschlecht oder ob die einen Migrationshintergrund haben oder sonst irgendwelche Merkmale. Dieser Widerspruch, den man, wenn man ganz naiv, lebensfern eine rein theoretische Brille aufsetzt, ist wirklich ein echtes Puzzle.
Um dieses Puzzle, darum geht es heute bei uns im Hörsaal. Unsere Redner sind 2 Soziologen, Daniela Gruno und Mirko Brag. Sie haben Menschen in Ost und West befragt und dabei herausgefunden, wenn es um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen geht, dann gibt es im Osten viel mehr Menschen, die das ganz praktisch befürworten und unterstützen. Zum Beispiel, wenn es um Vollzeit arbeitende Mütter oder um Kita-Betreuung geht. Im Westen sind dafür deutlich mehr Menschen aufgeschlossener gegenüber Migration, als es Menschen im Osten sind. Wie kommt das? Das fragen Daniela Gruno und Mirko Brag in ihrem Vortrag. Denn eigentlich, sagen die beiden, besagen soziologische Theorien, dass es eine bestimmte Gruppe von Menschen gar nicht geben sollte, nämlich die, die ganz stark für Gleichberechtigung sind, Migration aber ablehnen. Warum es diese Gruppe aber doch gibt und warum es wichtig ist zu verstehen, wieso, das erzählen Daniela Gruno und Mirko Brag jetzt hier in ihrem gemeinsamen Vortrag. Er hat den Titel »Persistente Unterschiede – Einstellungen zu Migration und Geschlecht in Ost- und Westdeutschland«. Sie haben diesen Vortrag am 24. Juli 2024 in Offenbach gehalten, im Rahmen der Goethe Lectures Offenbach.
Ich dachte, ich fange mal damit an. Es gibt in ganz vielen Bereichen persistente Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Das betrifft Verhalten, das betrifft Einstellungen. Und ich weiß, ich habe vor über 10 Jahren an einem Sonderband mitgewirkt, wo sich die Soziologen an den Kopf gefasst haben und gesagt, wie kann denn nach 20 Jahren immer noch so ein Unterschied in dem gleichen Land sein, wo wir ja jetzt die gleichen wohlfahrtsstaatlichen Bedingungen haben, die Infrastrukturen sich immer weiter angeglichen haben. Und jetzt sind wir 15 Jahre weiter und es ist immer noch ein sehr geteiltes Bild, das will ich Ihnen jetzt auf ein paar Folien mal zeigen. Was Sie hier sehen, sind zum Beispiel Unterschiede der Erwerbstätigenquote von Müttern in Ost- und Westdeutschland. Die Väter haben wir sozusagen gleichgeschaltet auf Null gesetzt. Die arbeiten fast durchgängig 100% Vollzeit, egal wie klein die Kinder sind. Und natürlich gibt es dann wenige, die arbeitslos sind oder aus gesundheitlichen Gründen nicht erwerbstätig sind. Aber das ist eigentlich der Standard. Und wie Sie sehen, sehen Sie hier ein geteiltes Deutschland mit ganz hohen Müttererwerbstätigkeitsquoten in den neuen Bundesländern und mit viel niedrigeren Erwerbstätigkeitsquoten von Müttern mit Kindern unter 3 Jahren in Westdeutschland, in den Bundesländern. Und was man auch sehr interessanterweise sieht, ist ein leichtes Nord-Süd-Gefälle in der Erwerbstätigkeit. Und ein ganz ähnliches Bild eines geteilten Deutschlands sehen Sie, wenn Sie sich Ganztagsbetreuung von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren angucken. Auch hier gibt es eigentlich gesetzlich die gleichen Regelungen. Es gibt eine etwas bessere Infrastruktur aufgrund der Verhältnisse vor der Wende in Ostdeutschland. Das wurde aber auch teilweise wieder zurückgebaut. Es wurde in den letzten 15 Jahren massive Anstrengungen unternommen der Bundesregierung, um den westdeutschen Teil mit Kinderversorgung endlich mal in Richtung ostdeutsche Versorgungslandschaft zu bringen. Und dennoch sehen Sie, dass die Ganztagesbetreuung von Kindern, die noch nicht im Schulalter sind, auch ganz wesentlich unterschiedlich ist und viel höher ist im gesamten neuen Bundesländerbereich als in den westdeutschen Bundesländern, von ganz kleinen Ausnahmen abgesehen. Und wenn wir auf die Betreuungsquote für unter Dreijährige gucken, ist das ein besonders spannender Bereich, weil das ist aus einer soziologischen Sicht im Moment der Bereich, der darüber entscheidet, was mit den Karrieren von Frauen passiert. Ob die nämlich in ihrem Ausbildungsberuf verbleiben und dann, selbst wenn sie eine Zeit lang die Erwerbstätigkeit reduzieren, da auch wieder einsteigen, oder ob die im Grunde nach 3 Jahren weg vom Fenster sind beruflich und dann andere Berufe machen, die unterhalb ihres Qualifikationsniveaus liegen. Das ist die typische Westgeschichte übrigens. Während Mütter in Ostdeutschland nach der Familiengründung, das haben wir in vielen Studien untersucht, viel schneller zurück beim wirklich vorherigen Arbeitgeber sind und auch viel, viel schneller das Lohnniveau erreichen, was sie vor der Geburt ihres ersten Kindes hatten. Und das drückt sich eben auch in Betreuungsquoten aus, denn wenn man keine Betreuungsmöglichkeiten hat für die Kinder und die Väter Vollzeit erwerbstätig sind, sieht das so aus. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Aspekt, den wir uns zusammen angucken wollen mit den Geschlechterunterschieden, nämlich Unterschiede, was den Migrationshintergrund angeht und die Verteilung von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Und wieder sehen Sie ein weitgehend geteiltes Deutschland nach den alten und neuen Bundesländern mit wenigen Ausnahmen. Sie sehen also, dass Migration in Deutschland hinein viel häufiger ist in den westdeutschen Teilen Deutschlands und sehr viel weniger verbreitet ist in den ostdeutschen Teilen Deutschlands. Dafür gibt es teilweise historische Gründe und natürlich sehr wichtige arbeitsmarktbedingte Gründe. Aber das ist alles nur ein Teil der Erklärung. Fakt ist einfach, dass Menschen in Ostdeutschland viel weniger alltäglichere Berührung haben mit Menschen mit Migrationshintergrund als Leute, die in den westdeutschen Bundesländern wohnen. Ich meine, wenn man hier aus Frankfurt kommt oder in Offenbach ist, ist das Alltag. Genau. Und jetzt sehen Sie nochmal ein geteiltes Deutschland. Und wie gesagt, wir haben das ja nicht vorab bestimmt, dass das alles, sondern das sind, so sieht das aus, die Situation. Das sind die Ergebnisse der letzten Europawahl. Und wir gucken uns hier die Parteien an, die den höchsten Stimmanteil bei den Landkreisen und kreisfreien Städten hatten. Und das schwarze Westdeutschland zeigt, dass in den meisten Kreisen tatsächlich die CDU/CSU den höchsten Stimmenanteil hatte, während das in einem ganz großen Teil der ostdeutschen Wahlbezirke die AfD ist. Wir sehen hier so ein paar nicklige grüne Punkte hier und da und auch mal einen roten. Aber man sieht eigentlich, wie homogen nach solchen Kriterien das Bild ist. Und was uns beide, den Mirko Brack und mich, wirklich fasziniert hat in der Situation, und wir haben beide Beziehungen in Westen und Osten rein, bei mir vor der Wende und nach der Wende, ist tatsächlich dieses anhaltende Geteiltsein von Ost und West. Aber gleichzeitig, und da wird es wissenschaftlich interessant, und ich hoffe, das können wir Ihnen heute gut vermitteln, ist das hoch ungewöhnlich, dass die Ostdeutschen, was Geschlechterbeziehungen und auch Einstellung zu Geschlechterrollen angeht, viel egalitärer eingestellt sind als die Westdeutschen. Da könnte man die ostdeutschen Peers von uns mit den Schwedinnen und Schweden gleichsetzen, vom Ausmaß der Egalität her, während Westdeutschland da weit abgeschlagen ist im Direktvergleich. Dazu muss man sagen, dass in Gesamteuropa egalitäre Einstellungen in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall sehr stark um sich gegriffen haben und dass auch rein traditionelle Einstellungen fast nicht mehr existieren in ganz Europa. Aber dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Aber diese reine egalitäre Einstellung, dass Männer und Frauen sowohl in der Sphäre der Erwerbstätigkeit als auch in den Bereichen der unbezahlten Arbeiten und der Kinderversorgung gleiche Rechte, Kompetenzen und auch Pflichten haben, ist ein ganz erstaunlich nicht so weit verbreiteter Fakt, wie häufig angenommen wird. Das ist so das eine, was ein Teil des Puzzles ist. Gleichzeitig, und das passt überhaupt nicht zu den Theorien, die wir in den Sozialwissenschaften haben, ist in Ostdeutschland die Ablehnung von Migration sehr viel höher. Das kann jetzt wenig daran liegen, dass die Menschen sich in ihrem Alltag von anders aussehenden oder anderssprachigen Menschen irgendwie befremdet fühlen, sondern das muss auf einer anderen Ebene wirksam sein, die man auch sehr ernst nehmen muss, weil da auch häufig wirklich Ängste dahinter stecken. Aber auf jeden Fall ist diese Idee, dass die Ostdeutschen im Durchschnitt sowohl viele geschlechteregalitärer sind, aber auch Immigration sehr stark ablehnen, das steht in einem wirklich krassen Konflikt zu dem, was unsere Modernisierungstheorien, über die ich Ihnen gleich noch mehr erzählen würde, uns eigentlich sagen. Die sagen nämlich, wenn der Wohlstand in einem Land steigt und die Leute weniger materielle Sorgen haben, dann hören sie auf, sozusagen zu mauern und nur auf ihre eigenen 4 Füße zu gucken und werden interessiert und orientiert daran, eine Pluralität und gleiche Rechte und gleiche Werte und gleiche Teilhabechancen für alle zu haben. Unabhängig von deren Geschlecht oder ob die einen Migrationshintergrund haben oder sonst irgendwelche Merkmale. Und dieser Anteil, die Migration ablehnen, ist eben viel größer in Ost- als in Westdeutschland. Das schlägt sich unter anderem in den Wahlerfolgen der AfD natürlich nieder. Und wie gesagt, dieser Widerspruch, den man, wenn man ganz naiv, lebensfern eine rein theoretische Brille aufsetzt, ist wirklich ein echtes Puzzle. Deswegen fragen wir und beantworten Ihnen auch heute zumindest unsere 5 Cents, soweit man das mit einer einzigen Studie angucken kann. Da muss man natürlich auch immer sehr allgemein bleiben. Überschneiden sich egalitäre Einstellungen zu Genderfragen und Ablehnung von Migration innerhalb der gleichen Person? Also gibt es einzelne Personen und viele davon, die gleichzeitig sagen, ich bin super egalitär eingestellt, aber Migranten möchte ich bitte nicht im Land haben? Oder sind das zwei unterschiedliche Gruppen in den beiden Teilen Deutschlands, die diese Einstellungen treiben, was auch denkbar ist, dass es eine durchgängig egalitäre pro-migrantische Gruppe gibt und eine, die vielleicht multidimensionale Geschlechterrollen hat, darüber sage ich gleich noch 2 Worte, aber Migration ablehnt. Und gibt es natürlich bezüglich dieser Verschränkungen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, denn nur dann kann man diese Statistiken, die ich Ihnen eben gezeigt habe, erklären. Um zu diesem theoretischen Hintergrund zu kommen und dem Puzzle, wenn man ganz naiv eine sozialwissenschaftliche Brille aufsetzt. Worauf wir in unserer Arbeit uns beziehen, sind Modernisierungstheorien. Das heißt, das sind diese Theorien, die davon ausgehen, dass in allen Ländern, die diese Entwicklungsfortschritte und Wohlstandsfortschritte erzielt haben, das betrifft ganz Europa, das betrifft aber natürlich auch USA und Kanada und das sollte theoretisch auch Länder betreffen, in denen diese Entwicklung später eingesetzt hat, findet ein Wertewandel statt, eben weg von diesen Sicherheitsbedürfnissen und diesen Denken in nationalen Grenzen hin zu Orientierungen, die nach kultureller Freiheit und Gleichheit streben. Und dieses Streben sollte eben sowohl Einstellungen zu Migration positiv verändern in der Bevölkerung im Durchschnitt, als auch Einstellungen zu Geschlecht, als auch Einstellungen zu LGBTQ, als auch Ideen darüber, dass man die Umwelt schonen sollte und nicht hier Dreck produziert, der anderswo auf der Welt Probleme bereitet. Und also die Theorien gehen davon aus, das würde alles gleichzeitig passieren und speziell die Leute, die besser gebildet sind in diesen Ländern, dass die sozusagen die Vorreiter sind dieses Ideenwandels. Gleichzeitig sehen wir aber aus dem Bereich, aus dem ich ursprünglich komme, nämlich wo es um die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die Geschlechterideologien gibt, dass das sich im Bereich Geschlecht schon gar nicht so deutlich niederschlägt. Weil auf der einen Seite sehen wir sowohl bei Einstellungen als auch bei Tätigkeiten ganz klar massive Wandlungstendenzen in Richtung Frauenerwerbstätigkeit. Aber, und das muss man eben auch deutlich sagen, insgesamt eben auch eine Mauer da, wo Frauen eben merken, ich kann aber keine Karriere und eine Vollzeiterwerbstätigkeit, so wie sie in unserem Land gerade definiert ist, vereinbaren mit dem, was ich alles sonst noch an Rollen und Zuschreibungen und auch innerlichen Verpflichtungen habe, nämlich mich um Familie zu kümmern, mich um die Kinder zu kümmern. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Anliegen. Menschen möchten Kinder haben, Menschen möchten sich um sie kümmern, Menschen möchten sich um ihre Eltern kümmern, wenn die krank und pflegebedürftig sind. Und wir leben aktuell in einem System, in dem das schwer zu vereinbaren ist. Und was wir entsprechend sehen, sowohl auf der Handlungsebene als auch auf der Einstellungsebene ist, dass zwar niemand mehr, egal ob er die AfD wählt oder nicht, der Meinung ist, dass Frauen nicht erwerbstätig sein sollten. Aber es gibt große Gruppenunterschiede bezogen auf die Frage, ob Frauen nicht trotzdem die primär Zuständigen sind für die Erziehung von Kindern und ob sie nicht auch die besseren Ressourcen dafür haben und ob Männer das überhaupt können. Da gibt es große Spreizungen und das bedeutet, dass wir eben nicht, wie das oft vermutet wird, so einen großen Ruck in Richtung Egalität haben. Wir haben viel mehr egalitäre Einstellungen als vor 20 Jahren, aber dieser Prozess ist in vielen Ländern eigentlich langsam stagniert. Und was wirklich eine große Gruppe ist, ist eine Gruppe von Leuten, die zwar positiv zur Erwerbstätigkeit von Frauen stehen, das heißt aber nicht unbedingt, dass sie auch positiv zur Erwerbstätigkeit von Müttern kleiner Kinder stehen oder dass sie überhaupt der Meinung sind, dass wenn Frauen auch arbeiten gehen, dass sie sich dann auch unbezahlte Arbeiten mit Partnern teilen sollten. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, der die Migration betrifft in unseren Ländern, ist auch, dass Migration ein Phänomen ist, das dem können wir uns gar nicht entziehen. Es gibt ganz viel Fluchtmigrationsbewegung. Es gab in Westdeutschland schon immer, oder das war ja damals auch noch ein vereintes deutsches Bismarcksreich. Es gab immer Bewegungen zwischen Nationalstaaten oder Ländern, die mal irgendwann Teil des Nationalstaats gewesen sind. Und natürlich hat Westdeutschland gerade in der Zeit, in der Deutschland geteilt war, durch die Anwerbung von Arbeitsmigration eine ganz stark auch positiv politisch getriebene Migrationsgeschichte gehabt. In Ostdeutschland gab es dann natürlich viel restriktivere Bedingungen und eine sehr selektive Migration. Und das setzt sich bis heute eben fort. Und bei der Migration ist es eben so, dass die natürlich auf der einen Seite ganz viele Möglichkeiten eröffnet, wenn wir darüber nachdenken, dass eins unserer zentralsten Probleme der Gesellschaft der demografische Wandel ist, dass wir überaltern und wir wissen, das sind die immigrierten jungen Leute, die sind meistens jung, wenn sie emigrieren und die haben ganz viele Kinder, wenn sie emigrieren. Dann wäre das natürlich, ist das erstmal eine wichtige Sache, dass wir da nicht überaltern und aussterben. Wir wissen aber auch, dass viele der Pflegetätigkeiten, die früher Frauen umsonst zu Hause gemacht haben, jetzt marktförmig erbracht werden müssen. Das sind schlecht bezahlte Berufe, für die Deutsche, die Fuß gefasst haben im System, oft nicht zu gewinnen sind. Und das heißt, das sind Migranten, sind auch wichtige Arbeitskraftquellen. Das ist in diesen Bereichen so, das ist aber auch in hochspezialisierten technischen Bereichen so, wo wir überall Fachkräftemangel haben. Also das ist was, was viele Leute sehen und deswegen der Migration positiv gegenüberstehen. Gleichzeitig gibt es aber auch eine große Gruppe, und das habe ich eben schon gesagt, die wirklich auch Angst vor Migration haben, weil sie das Gefühl haben, dass wir uns kulturell überfremden, dass sie überhaupt auch vielleicht auch diffuse oder sehr konkrete Ängste haben. Wir wissen auch, dass nicht jeder Migrant oder Migrantin, die kommt, nur Gutes im Sinn und im Schilde führt, sondern das ist eine heterogene Gruppe wie jede andere Bevölkerungsgruppe auch. Und das sehen wir ja immer wieder in den Medien. Und es ist zum Teil auch noch eine negativ selektierte Gruppe, weil wir zum Beispiel wissen, dass Kriminalitätsraten unter jungen Männern auch höher sind als der Bevölkerungsdurchschnitt. Und wenn dann junge Männer noch mit Migrationshintergrund kommen, dann fällt das eben sehr auf in den Medien. Und insofern verhandeln wir sozusagen Chancen und Gefährdungen, die die Leute sehen in der Gesellschaft und sich da sehr unterschiedlich positionieren. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, das sind alles Sichtweisen, die muss man ernst nehmen und man muss die Leute da abholen. Und damit müssen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen, weil Migration ist weder nur das eine noch das andere. Es kommt als gemischtes Bündel. Zu den Gender-Ideologien habe ich eigentlich alles, was auf der Folie steht, schon gesagt. Das Wichtige ist, egalitäre Einstellungen sind tatsächlich mit dem zunehmenden Wohlstand und der Modernisierung des Landes gestiegen. In Ostdeutschland ganz, ganz schnell und rapide, weil das natürlich auch staatlich verordnet war. Genau, ein Recht und eine Pflicht zu arbeiten und dann entsprechend auch ein etwas weniger deutlich umgesetztes Recht und eine Pflicht, sich Sorgearbeit zu teilen. Aber es gab ein sehr gut ausgebautes Care-System. Und in Westdeutschland war es wirklich das Gegenteil der Fall. Die Erwerbstätigkeit, die Frauen aus Not während und nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet haben, wurden systematisch von der Kirche und dem Staat zurückgebaut, weil man wollte unbedingt eine Male Breadwinner Family, also eine Familie, wo der Mann arbeiten geht, die Frau nur im Notfall erwerbstätig ist und der Staat das unterstützt durch Transferleistungen. Entsprechend hatten wir da während des geteilten Deutschlands sehr unterschiedliche Dynamiken. Was wir jetzt sehen, und das habe ich eben schon angesprochen, ist in der Folge von Bildungsexpansion und weiblicher Erwerbsbeteiligung, die natürlich auch in Westdeutschland und in allen anderen europäischen Ländern massiv gestiegen sind in den letzten Jahren, das ist eine der massivsten Wandlungstendenzen, die man statistisch wirklich sehen kann, ist, dass das eben nicht zu einer reinen einförmigen Egalität geführt hat, sondern dass viele Gruppen, die früher traditionell gewesen wären und gesagt hätten, die Frau gehört nach Hause zu den Kindern oder an den Herd, der Mann gehört in den Arbeitsmarkt, dass sie jetzt sagen, die Frau gehört auch auf den Arbeitsmarkt und der Mann auch, aber die Frau gehört zusätzlich noch an den Herd und zu den Kindern. Und das sehen wir tatsächlich, Sie sehen da gleich beispielhafte Items, an denen das so plastisch wird. Und für diejenigen von Ihnen, die Zahlen nicht so gerne glauben, mein EU-Projekt, was ja eben auch dargestellt wurde, das war eine große Studie, wo wir werdende Eltern qualitativ befragt haben in 8 europäischen Ländern. Das heißt, wir haben also wirklich Narrative von Leuten, die wir während der ersten Schwangerschaft und nochmal 1,5 Jahre später wieder befragt haben, aus denen wir das wirklich auch in den Daten rekonstruieren. Und es gibt auch in der qualitativen Forschung einen ganz großen Forschungsstand, der uns in der quantitativen Forschung eigentlich voraus war, diese Muster zu sehen, aber nicht quantifizieren konnte. Und erst als wir die ganze Arbeit geleistet haben, haben wir dann verstanden, was mit unseren Daten nicht stimmte. Das war ein großer Durchbruch. Fakt ist aber, dass eben diese gemischten Ideologien dominieren in ganz Europa und das gilt auch für Deutschland. Wichtig ist eben auch, dass der Wandel die Männer und die Frauen unterschiedlich betrifft, weil eben das Mehr an Erwerbsarbeit, das Frauen leisten, nicht eins zu eins durch mehr Care-Arbeit von Männern geleistet wird. Dazu muss ich mich jetzt wieder gleich bei denjenigen von Ihnen entschuldigen, bei denen das nicht so ist. Es gibt natürlich eine zunehmende Anzahl von Vätern, die Elternzeit nehmen. Väter haben ihre Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringen, teilweise verdreifacht, teilweise vervierfacht im Generationenwechsel. Aber das ist eine Verdreifachung oder Vervierfachung im Minutenbereich oft. Statistisch gesehen, über alle Männer hinweg. Wenn wir uns die Migration angucken, gibt es eben diese gesellschaftliche, ich habe das ja schon erläutert, wo so die Konfliktlinien und Diskussionen langgehen. Migration wird ganz allgemein als ein wichtiges polarisierendes Thema wahrgenommen in der Gesellschaft. Da gibt es viele politische Debatten drüber, Parteien politisieren und versuchen, Wähler da zu kriegen. Und was wir sehen, wenn man noch genauer hinguckt, gerade die aktuelle Studie, die wir hier zitieren, von Helbling und Traunmüller ist damit involviert, die zeigt eigentlich, dass per se Migration zuzustimmen oder abzulehnen auch eine ganz schwierige Art ist, das zu messen. Weil wenn man Leuten sehr differenzierte, zum Beispiel Policy-Ideen vorlegt, welchen sie zu oder abstimmen würden, sieht man, dass sowohl die Migrationsgegner als auch die Migrationsbefürworter tatsächlich bei konkreten Policies auch Kompromissbereiche identifizieren würden. Zum Beispiel sind sich sowohl MigrationsbefürworterInnen als auch MigrationsgegnerInnen darin einig, dass Migration irgendwie begrenzt werden muss, dass es gesteuert werden muss. Da ist ein Konsens. Ein zweiter Konsens, auf den sich auch MigrationsgegnerInnen einigen können, ist, dass man Migration stärker an Erwerbstätigkeit koppeln sollte und auch Bleiberechte stärker an Erwerbstätigkeit koppeln sollte. Und das wurde halt in neuen Studien gezeigt. Das heißt, es ist ein polarisierendes Thema, es ist ein sehr auch normativ aufgeladenes Thema und wir müssen das einfach noch viel genauer untersuchen und im Gespräch mit den verschiedenen Leuten und Gruppen sein. Und nicht zuletzt, was nicht ganz uninteressant ist, natürlich verändert Migration auch Arbeitsmärkte, aber auch Partnermärkte. Und auch das kann von einigen als Chance begriffen werden. So, oh, der Pool meiner DatingpartnerInnen wird größer, wenn mehr Migration da ist. Für andere kann das eine Bedrohung sein, die Angst haben, dass meine deutsche Frau jetzt auf einmal vielleicht andere Menschen aus anderen Ländern attraktiver findet. Und das sind auch alles natürlich Ängste, die in der Bevölkerung existieren und die keineswegs zu trivialisieren sind. Also es gibt in Deutschland diesen großen Ost-West-Unterschied, wenn man sich Mütter kleiner Kinder anguckt und Erwerbstätigkeit und Ideen davon auch, das haben wir in einer anderen Studie gezeigt, ob Kinder eben überhaupt unter 3 Jahren ganztags betreut werden sollten oder nicht und überhaupt eine Kita besuchen sollten oder nicht. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass sich das zwischen Ost- und Westdeutschland in den Bundesländern über Generationen oder Kohorten hinweg tendenziell angleicht. Die negative Nachricht dazu ist allerdings, die werden jetzt nicht alle gleichsam egalitärer, sondern die Angleichung findet unter anderem im Bereich dieser multidimensionalen Ideologien statt, die ja eine Ungleichheit auch weiter zementieren. Und es gibt eine deutlich unterschiedliche Wahrnehmung von Migration, sehr viel mehr Offenheit bei aller Gemischtheit auch in den westdeutschen Teilen und sehr viel mehr Ablehnung, die sich unter anderem in den Erfolgen der AfD äußert in Ostdeutschland. Damit haben wir 2 Erklärungsoptionen für dieses Phänomen, das ich Ihnen jetzt gezeigt habe, nämlich entweder es gibt eine Gruppe von Menschen, die Migration begrüßt und auch egalitär eingestellt ist und es gibt gleicherweise eine Gruppe, die Migration ablehnt und auch egalitäre Geschlechtsrollen nicht teilt, sondern irgendeine Mischform, die zulasten von Frauen geht. Das wäre noch einigermaßen gut vereinbar mit den Theorien, die wir haben zur Modernisierungstheorie, weil man sagen würde, diese offenen, egalitären Leute, das sind Globalisierungsgewinner, das sind hochgebildete Leute, die Chancen sehen und auch für sich nutzen können durch diese Veränderung, während diejenigen, die beides eher ablehnen, eher in der Literatur als Modernisierungsverlierer oder Globalisierungsverlierer gesehen werden, weil sie ihren sozialen Status bedroht sehen durch Immigration, dadurch, dass Frauen auf einmal auch ihre Chefinnen oder ihre gleichgestellten Kolleginnen sein könnten. Und dann müssten beide Gruppen aber unterschiedlich groß sein in Ost- und Westdeutschland, und zwar massiv unterschiedlich groß in Ostdeutschland, damit dieses Muster erklärt werden kann. Die zweite Alternative, und da sind unsere Modernisierungstheorien am Ende, ist, dass es tatsächlich eine signifikant große Gruppe geben muss, die wirklich egalitäre Geschlechterideologien mit einer Ablehnung von Migration für sich selber komplett vereinbart. Die sagt, ich bin absolut pro egalitäre Arbeitsteilung und für gleiche Rechte von Männern und Frauen, aber die Zugezogenen sollen bitte draußen bleiben. Und diese Gruppe gibt es theoretisch eigentlich nicht. Ich glaube aber, es gibt sie. Und diese Gruppe müsste in Ostdeutschland riesengroß sein, um diesen Trend zu erklären. Das sind die zwei Erklärungsangebote. Und damit übergebe ich jetzt an Mirko Brag, der Ihnen sagt, was denn laut unseren Berechnungen zumindest stimmt von diesen Erklärungsoptionen.
Genau, vielen Dank, Daniela Kuno. Vielen Dank auch erstmal von meiner Seite aus für die netten Worte und den netten Empfang hier. Ich werde versuchen, jetzt mit Ihnen gemeinsam ein wenig in die Empirie einzutauchen. Und ich werde aber auch versuchen, das so zu machen, dass wir alle zusammen damit durchkommen. Und vor allem die Tiefen des mathematisch-statistischen würde ich einfach ausblenden. Das können wir dann gerne sonst später klären, damit das hier hoffentlich allgemein verständlich bleibt. Was wir tun ist, wir nutzen Daten, die am FGZ selbst erhoben werden, das sogenannte German Social Cohesion Panel. Dabei handelt es sich um eine jährlich stattfindende repräsentative Haushaltsbefragung, was uns in die in Zukunft wunderbare Situation versetzen wird, dass wir Längsschnittanalysen durchführen können. Für den Augenblick aber müssen wir uns mit einem Querschnitt begnügen. Also wir schauen uns einen Zeitpunkt an, nämlich den Erhebungszeitraum 2022. Und wir schauen uns ein Sample an, das zum einen aus 4.909 Westdeutschen und zum anderen aus 2.690 Ostdeutschen besteht. Und das sind, damit Sie vielleicht auch so ein Gefühl von empirischer Arbeit bekommen, durchaus robuste Fallzahlen. Das ist durchaus etwas, mit dem man gut arbeiten kann, wo wir dann auch mit einem entsprechend großen Selbstbewusstsein auf unsere Befunde schauen können. Und was unser Selbstbewusstsein auch etwas stärkt, auch wenn wir es heute Abend nicht zeigen, ist, wir sind in der Lage, unsere Befunde auch mit anderen etablierten deutschen Datensätzen zu replizieren. Also ich appelliere an Ihr Wissenschaftsvertrauen. Wir wissen, was hier passiert. Zumindest sind wir relativ selbstbewusst. Was wir tun ist, zum einen, wir schauen uns gleich Einstellungen an zu Migration und zu Genderideologien. Also wir schauen uns da verschiedene Dimensionen an, die die Menschen gefragt wurden. Das tun wir für Ost- und Westdeutschland getrennt. Erstmal ganz deskriptiv, Frage für Frage, damit zum einen so ein Eindruck entsteht, was eigentlich gefragt wird und zum anderen auch ein erstes Bild entsteht von Ost-West-Unterschieden. Aber das Ganze reicht uns nicht. In einem zweiten Schritt wenden wir ein statistisches Verfahren an. Wie gesagt, ich erspare Ihnen die Mathematik dahinter. Das, was Sie wissen müssen, ist, es nennt sich latente Klassenanalyse und dabei handelt es sich um einen personenzentrierten Klassifikationsansatz, bei dem man die einzelnen beobachtbaren Variablen, also die einzelnen Fragen, die Menschen beantwortet haben, zu größeren Strukturkomplexen zusammenfügt, also klassifiziert zu etwas, was wir nicht direkt beobachten können, nämlich zu sowas, das nennt man dann latente Variablen. Das sind in unserem Fall Ideologieklassen. Das zeige ich Ihnen gleich, dann wird das sicherlich auch noch verständlicher. Und was Sie dafür wissen müssen, ist, man rechnet verschiedene statistische Modelle und kann anhand von statistischen Kennzahlen dann erkennen, welches Modell oder welche Klassenlösung mit wie vielen Klassen am besten die gegebene Datenstruktur abbildet. Und das sind, das kann ich schon mal vorwegnehmen, in unserem Fall für Ost- und Westdeutschland 5 Klassen. Und der zweite Schritt ist, das Ganze ist dann zum einen eben empirisch gestützt und zum anderen auch theoriegeleitet. Also das, was wir da finden, muss natürlich auch irgendwie einen Sinn haben, den man interpretieren kann. Das ist bei 5 Klassen auch gegeben. Und Sie werden sehen, wir benennen diese 5 Klassen. Und da ist wichtig, dass Sie wissen, wir vergeben diese Labels. Also das ist unsere Interpretation und die ist durchaus auch etwas, was man diskutieren kann. Aber zunächst, da muss ich hier einmal auf meinen Zettel gucken, damit ich Sie anschaue, während ich rede. Wir schauen uns, wie gesagt, 8 Items an. Das sind 8 Fragen, 3 zur Einstellung zur Migration, 5 zur Gender-Dimension. Und alle 8 Fragen sind so kodiert, dass man entweder sich ablehnend äußert, also Antimigration oder traditionell auf das Geschlechterverhältnis bezogen, oder aber zustimmt, also Pro-Migration oder Gender-egalitär. Und was hier aber auch wichtig ist zu verstehen, das ist dieses 0 und 1, das ist einfach nur Ablehnung oder Zustimmung, das ist erstmal kein richtig oder falsch. Also die Wertung nehmen wir hier nicht vor. Also Sie können das finden, aber grundsätzlich ist das wertneutral zu verstehen, dass hier Antworten mit 0 und 1 kodiert sind. Und was wir finden, ist zunächst, wie gesagt, 3 Fragen zur Migration. Und ich stelle Ihnen die jetzt auch einmal alle 8 in Ausführlichkeit vor, weil das sind auch die 8 Items, die dann jetzt im Folgenden in der Klassenanalyse immer und immer wieder vorkommen. Und damit wir da alle gemeinsam durchkommen, ist das, denke ich, der gangbarste Weg. Zum Ersten werden die Menschen gefragt, ob es im Allgemeinen schlecht oder gut für die deutsche Wirtschaft sei, dass Migranten hierher kommen. Und gut sagen 65% der Westdeutschen und 55% der Ostdeutschen im Durchschnitt. Die zweite Frage bezogen auf Migration beschäftigt sich weniger mit der wirtschaftlichen und mehr mit der kulturellen Frage. Da geht es darum, ob das kulturelle Leben in Deutschland durch die Zuwanderung von Migranten untergraben oder bereichert wird. Und bereichernd sagen 61% der Westdeutschen und 51% der Ostdeutschen. Schließlich die dritte Frage ist, ob Deutschland durch die Zuwanderung von Migranten zu einem schlechteren oder besseren Ort zum Leben wird. Und besser sagen 51% der Westdeutschen und 42% der Ostdeutschen. Das heißt, was Sie hier bei all diesen drei Fragen schon mal rein deskriptiv sehen, ist ein gewisser Trend, nämlich dass in Westdeutschland die Zustimmung zur Migration größer zu sein scheint oder größer ist als in Ostdeutschland im reinen Durchschnitt. Und dieses Bild kehrt sich jetzt um, wenn wir im nächsten Schritt uns die verschiedenen Einstellungen zum Geschlechterverhältnis anschauen. Bei der ersten Frage, ob, wenn beide Partner arbeiten, sich Haushalt und Kinderpflege gleichermaßen teilen sollten, da herrscht zwischen Ost- und Westdeutschland eigentlich kein Unterschied und da herrscht insgesamt auch auf dieser Idealvorstellung kein Unterschied. Das sehen 90% der Westdeutschen so, dass das gleichermaßen geschehen sollte, 92% der Ostdeutschen. Also sie sehen, eine andere Vorstellung von familialer Arbeitsteilung existiert hier erstmal nicht. Die Randbemerkung sei eben erlaubt. Was denn in der Realität umsetzbar ist, ist nochmal eine andere Frage. Und was vielleicht auch Männer und Frauen darunter verstehen, was es heißt, Haushalt und Kinderpflege gleichermaßen zu teilen und wer dann was macht, auch das ist nochmal eine andere Frage. Aber als Idealvorstellung wird das erstmal von wirklich einer überwältigenden Mehrheit in Ost- und Westdeutschland vertreten. Auch relativ hohe Zustimmung erfährt sowohl im West- als auch in Ostdeutschland die Frage, ob im Allgemeinen Väter genauso geeignet sind, sich um die Kinder zu kümmern wie die Mutter. Dem stimmen 74% in Westdeutschland und 79% in Ostdeutschland zu. Die KritikerInnen unter Ihnen werden jetzt sicherlich feststellen, okay, 25% der Westdeutschen trauen Vätern weniger zu, aber wir orientieren uns ja erstmal daran, dass es zumindest einen Mehrheitseindruck gibt und der Ost-West-Unterschied auch an dieser Stelle noch nicht so groß ist. Groß wird er aber, wenn wir uns die folgende Frage anschauen, nämlich, ob eine Mutter, die Vollzeit berufstätig ist, eine genauso warme und sichere Beziehung zu den Kindern aufbauen kann, wie eine Mutter, die nicht berufstätig ist. Und hier sagen 55% der Westdeutschen, ja, das kann eine Vollzeit berufstätige Mutter. Und demgegenüber stehen 79% im Durchschnitt der Menschen in Ostdeutschland, die auch sagen würden, ja, das kann eine Vollzeit berufstätige Mutter. Also hier sehen Sie einen doch sehr auffälligen Unterschied in der Einstellung zwischen Ost- und Westdeutschland an dieser einen Dimension, die wir eben schon gehört haben, der Vollzeiterwerbsfähigkeit von Müttern. Etwas weniger, also zumindest im Ost-West-Unterschied weniger strittig ist dann wieder die Frage, ob in einer guten Beziehung der Mann dafür sorgt, dass sich seine Partnerin niemals um finanzielle Dinge sorgen muss. Und hier, so unsere Interpretation, das egalitäre Verständnis wäre zu sagen, nein, die finanzielle Autonomie der Frau ist sehr wichtig und eine gute Beziehung lebt nicht davon, dass der Mann sich darum kümmert. Und entsprechend würden sich 61% der Westdeutschen und 67% der Ostdeutschen äußern. Und dann kommen wir zu der zweiten Dimension, wo wir wirklich einen frappierenden, schon in der rein deskriptiven Beschreibung, frappierenden Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland feststellen können. Das ist auf die Frage, ob Kinder zwischen 1 und 3 Jahren leiden, wenn sie überwiegend in einer Kita betreut werden. Da sagen 42% in Westdeutschland, nein, das Kind leidet nicht, wenn es in der Kita betreut wird. Und demgegenüber stehen 72% in Ostdeutschland, die sagen, das Kind leidet nicht, wenn es in der Kita betreut wird. Also Sie sehen, Vollzeitberufstätigkeit, Erwerbstätigkeit von Müttern und die Frage der Kita-Betreuung. Das ist das, wo wir rein deskriptiv schon die großen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland erkennen können. Und diese Einstellungsdimension, die begleiten uns jetzt auch durch die latente Klassenanalyse. Und ich würde auch da sagen, wichtig ist, wenn Sie sich orientieren wollen, immer zu schauen, insbesondere auf die Unterschiede in Ost- und Westdeutschland, bezogen auf die Kita-Frage und die Vollzeiterwerbsfähigen Mütter. Denn was wir jetzt tun bei diesem Klassifikationsverfahren, ist eben darüber hinauszugehen und diese einzelnen Fragen anzuschauen, sondern zu schauen, was ist die dahinterliegende Ideologieklassenstruktur, die wir identifizieren können. Und damit ist vielleicht noch einhelliger und auch zu fragen, wie Migration und Geschlechtereinstellungen zusammenhängen. Und damit das noch vielleicht etwas eindeutiger wird, zunächst, was wir in der Theorie erwarten würden. Und das ist jetzt das Muster, das Sie gleich auch immer wieder sehen werden für dann die empirische Realität. Und was wir in der Theorie erwarten würden, ist, und das ist, was die Modernisierungstheorie uns mitgibt, eine Klasse, die über die drei Fragen der Migration konsistent sich pro Migration äußert, also hohe geschätzte Wahrscheinlichkeiten hat, sich für Migration zu äußern, über alle drei Fragen des Migrationsgeschehens, also zu Migrationseinstellungen, und dann genauso konsistent hohe Wahrscheinlichkeiten zu haben, sich egalitär zu äußern, über diese 5 Fragen zum Geschlechterverhältnis. Das wäre die Erwartung der Modernisierungstheorie und man würde auch erwarten, dass das die größere Gruppe in der Gesellschaft ist und dass es eine Gegenspielerin oder ein Gegenspieler dieser Klasse gibt, nämlich eine Klasse, die genauso konsistent und konsequent ist, nämlich konsistent und konsequent in der Ablehnung von Migration, also hohe geschätzte Wahrscheinlichkeiten zu haben, hat Migration nicht zu befürworten und auch entsprechend hohe geschätzte Wahrscheinlichkeiten, sich nicht egalitär, also traditionell zu äußern. Und das eben auch über diese drei Fragen der Migration und die fünf Fragen des Geschlechterverhältnisses. Und Sie erahnen es wahrscheinlich, ich habe es jetzt ein bisschen angeteasert, die Realität ist ein wenig komplexer und sieht dann für Westdeutschland so aus. Wir finden eben nicht nur zwei Klassen, sondern fünf Klassen. Und seien Sie unbesorgt, wir gehen das gleich einmal in einer gebotenen Kürze Klasse für Klasse durch. Aber schon jetzt, was wir hier finden, wir finden das, was die Modellisierungstheorie uns vermuten lässt. Nämlich die Klasse, die konsistent ist und sagt, ja, Migration ist etwas, was wir befürworten über alle Dimensionen und auch bezogen auf das Geschlechterverhältnis sich eigentlich egalitär äußert. Und wir finden als Klasse, die in Westdeutschland auch die größte ist. Und wir finden auch den Gegenspieler, die sich gegen Migration äußern und traditionell sind. Wir sagen aber moderat traditionell, ich komme da gleich zu, weil Sie sehen das schon, es ist nicht auf der Nulllinie, wie man es eigentlich erwarten würde. Und dazwischen finden wir das, was auch unsere Forschung motiviert hat. Zum einen die, die sich hier gerade im Geschlechterverhältnis so, wo es so auf und ab geht, die eine gewisse Ambivalenz und Multidimensionalität zeigen. Und wir finden in Westdeutschland nicht so prominent eine Klasse, die konsequente Wahrscheinlichkeiten hat, sich gegen Migration zu äußern, aber dann sich sehr egalitär äußert. Und die ist in Westdeutschland ist nicht so, also ist die geschätzte Wahrscheinlichkeit in dieser Klasse zu sein, wie bei 13,5%. Und wenn wir uns jetzt aber Ostdeutschland anschauen, dann sieht das erstmal relativ ähnlich aus. Und wir werden gleich im Feinschnitt sehen, dass man ein bisschen egalitärer ist in Ostdeutschland. Aber das eigentlich Entscheidende ist jetzt für den Moment, wir finden auch in Ostdeutschland erstmal das, was uns die Theorie vermuten ließe. Also die eine Klasse, die konsistent pro Migration und egalitär ist und die andere, die konsistent gegen Migration ist und nicht egalitär, sondern moderat traditionell. Und die, die hier sich gegen Migration äußern, dann aber genderegalitär. Das ist die größte Klasse in Ostdeutschland. Und das finden wir halt in dieser Form in Westdeutschland nicht. Während diese ambivalenten Klassen, die Sie hier sehen, also da, wo es dann wieder so zwischen den einzelnen Einstellungen zum Geschlecht auf und ab geht, die sind relativ marginal in Ostdeutschland. Um das einmal noch ein bisschen deutlicher zu machen, das ist das, was wir erwarten würden, modernisierungstheoretisch. Und das ist das, was wir finden. Wir finden die Klasse, die pro-Migration und egalitär ist, mit wenigen Ost-West-Unterschieden, außer bezogen aufs Geschlecht, hier in der Frage der Kita-Betreuung. Selbst die, die sich gender-egalitär äußern in Westdeutschland, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, sich egalitär zu äußern, als die in Ostdeutschland. Ansonsten ist das Muster relativ ähnlich. Vielleicht noch auffällig, wenn auch auf hohem Niveau ist, dass bei der Frage, ob Deutschland durch Zuwanderung ein schlechter oder besserer Ort wird, auch hier ein ganz leichter Zweifel auf einem hohen Niveau merklich ist. Ansonsten ist das ein relativ egalitäres Profil und auch ein Pro-Migrationsprofil. Und wir finden, dass das in Westdeutschland und Ostdeutschland sehr große Klassen sind. In Westdeutschland sogar die größte Klasse, in Ostdeutschland die zweitgrößte Klasse. Und wir finden eben auch diesen Gegenspieler. Ja? Also die, die gegen Migration sind und die dann moderat traditionell sind, das gibt hier diesen einen Ausreißer bei der Frage, ob, wenn beide Partner arbeiten, sie sich Haushalt und Kinderpflege teilen sollten. Das haben wir ja deskriptiv schon gesehen, da gibt es einfach kaum jemanden, der etwas anderes sagen würde. Und deshalb hier auch dieser Aufreißer. Moderat traditionell sagen wir vor allen Dingen deshalb zu dieser Klasse, weil sie sich eben nicht hier unten bewegt, sondern eben auf einem moderaten Niveau traditionell ist. Also wir finden auch hier in den Daten das, was die Literatur vermuten lässt, dass dieser ganz klassisch traditionelle Pol, der wirklich also sehr eindeutige Einstellung vertritt, in dieser Form nicht mehr zu finden ist, sondern sich hier schon ja im Prozess des Moderatwerdens stattgefunden hat. Und was wir dann finden, und das ist der eine große Treiber unseres Ost-West-Puzzles, das sind die, die eben, und das ist das, was der Modernisierungstheorie so stark widerspricht, die äußern sich gegen Migration und dann genderegalitär. Und da gibt es auch wenig Ost-West-Unterschiede. Der Ost-West-Unterschied liegt hier in der Klassengröße. Ja, also dass wir sehen, in Westdeutschland sind das 13,5%, das ist die zweitkleinste Klasse in Westdeutschland. In Ostdeutschland ist das die größte Klasse. Die ist noch größer als die pro-migrationsegalitäre Klasse. Und das ist wirklich einer dieser ganz großen Treiber in den Daten für diesen Ost-West-Unterschied und der große Widerspruch zur Modernisierungstheorie. Der andere Treiber für Ost-West-Unterschiede, der findet sich hier in der Klasse, die wir pro-Migration Hinzuverdienern nennen würden. Der ist nämlich in Westdeutschland ist das die zweitgrößte Klasse. In Ostdeutschland ist sie mit 3,4% quasi inexistent. Also entsprechend vorsichtig sollten wir hier auch sein, wenn wir uns den Graphenverlauf anschauen. Die Ergebnisse würde ich gar nicht überinterpretieren, weil die Fallzahl, auf die sich das bezieht, schon sehr gering ist. Wichtig ist eher das Klassenmuster, das dem hier zugrunde liegt, gerade für Westdeutschland, nämlich sich für Migration zu äußern und dann aber bezogen auf das Geschlechterverhältnis halt so diese leichten Auf-Ab-Bewegungen zu haben und gerade in der Frage der vollzeitberufstätigen Mutter und der Kita-Betreuung eher ablehnende Einstellungen zu vertreten. Und unsere Interpretation wäre, das reflektiert genau dieses dominante Erwerbsmodell, gerade in Westdeutschland, bei dem der Mann eben in Vollzeit arbeitet und die Frau nach der Geburt eines Kindes mindestens die ersten 3 Jahre, vermutlich sogar eher die ersten 6 Jahre, in Teilzeit geht und ja eventuell gar nicht wieder rauskommt aus der Teilzeit. Und das andere schließlich abschließend als Klasse, das sind eigentlich 2 Klassen. Die eine finden wir in Ostdeutschland, die andere in Westdeutschland. Die unterscheiden sich nämlich in der Frage der Migration. Also in Ostdeutschland ist das eine Klasse, die Migration befürwortet, in Westdeutschland eine Klasse, die Migration ablehnt. Wichtig ist hier, das ist ein Muster, das wir jetzt kindzentriert aus der Literatur kennen. Natürlich könnten wir auch einfach sagen, das ist vor allen Dingen Kita-Ablehnung, weil niemand lehnt Kita-Betreuung so sehr ab wie Menschen in der kindzentrierten Klasse. Aber warum man auch sagen würde, es ist halt kindzentriert, ist auch geringe Wahrscheinlichkeiten, Vollzeiterwerbs wie Mütter zu unterstützen, aber wenig Zweifel an den Fähigkeiten eines Vaters. Und entsprechend, so unsere Interpretation, auch das, was die Literatur nahelegen würde, das sind Menschen, die halt ihr Kind in den Fokus setzen und dem alles andere unterordnen und das entsprechend deshalb kindzentriert und auch ein bisschen in der Abgrenzung zu diesem Hinzuverdienermodell. Das ist nochmal eine andere Gruppe der Gesellschaft. Das heißt, zusammenfassend für die Klassen und Klassengröße, was wir versucht haben zu zeigen oder was wir in den Daten finden, ist, wir finden schon das, was wir modernisierungstheoretisch erwarten würden. Ja, wir finden die für Migration sind und dann auch egalitär, die konsistent sind in ihren Einstellungen und die auch die größten Gruppen der Gesellschaft in Ost- und Westdeutschland darstellen. Und wir finden auch das, was die Theorie vermuten lässt, die Gegenspieler, die eher Migration ablehnen und eher traditionell sind, wenn eben auch auf einem moderaten Niveau und nicht so klassisch traditionell, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten gefunden worden wäre in den Daten. Und dann finden wir insbesondere die zwei, die diesen Unterschied treiben. Zum einen das, was wirklich die Modernisierungstheorie nicht erwarten würde, die Migration ablehnen, aber genderegalitär sind, als größte Gruppe in Ostdeutschland und relativ kleine Gruppe in Westdeutschland und eben diese ambivalente Gruppe in die sich für Migration äußert, aber im Gender-Verhältnis eher ambivalent, multidimensional ist, die wir in dieser Form nicht in Ostdeutschland finden. Das heißt, und das wäre so ein bisschen die Take-Home-Message, bevor ich gleich meinen Ausblick nochmal weitergebe, wir sehen Pro-Migration und Gender-Egalität. Das ist in Ost- und Westdeutschland die größte Klasse. Und das ist vielleicht auch, wenn man so an die medial manchmal dargestellten Ost-West-Unterschiede denkt, ein überraschender Befund, dass durchaus auch in Ostdeutschland die Menschen, die Pro-Migration und Gender-Egalitär eingestellt sind, eine große Gruppe darstellen und diese Gruppe auch als solche größer ist als ihr westdeutscher Peer. Und wir sehen dennoch, aber auch, und das ist dann die Einschränkung, insgesamt sowohl im deskriptiven Durchschnitt als auch, wenn wir uns alle Klassenstrukturen anschauen, dass in Westdeutschland schon eher egalitäre Einstellungen zu freier Migration vertreten werden als in Ostdeutschland. Also dieser Unterschied besteht. Und genauso besteht der andere Unterschied. Wir können nämlich multidimensionale Gender-Ideologie-Klassen in Ost- und Westdeutschland identifizieren, aber eben vor allen Dingen in Westdeutschland, während in Ostdeutschland die meisten Menschen einfach egalitär eingestellt sind und auch im Durchschnitt egalitärer als Menschen in Westdeutschland. Das heißt, diese Unterschiede, und das sind verschiedene Gruppen der Gesellschaft, sowohl in West- als auch in Ostdeutschland, und diese Unterschiede, die wir finden und die anhaltenden Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, werden genau dadurch getrieben oder auch mitgetrieben, dass es eben jene gibt, die ambivalent sind in Bezug aufs Genderverhältnis in Westdeutschland und diese große Gruppe in Ostdeutschland, die genderegalitär ist, aber Migration ablehnt. Und eine mögliche Erklärung dafür ist, dass wir zum einen mit einer Ostidentität zu tun haben und zum anderen eben mit dieser Alltäglichkeit von der Begegnung mit genderegalitären Arrangements, gerade in Ostdeutschland und andererseits der Alltäglichkeit der Begegnung mit Migration in Westdeutschland. Und das Ganze ist deshalb auch so relevant und entfaltet auch eine Relevanz, weil das spielt sich ab in größeren kulturellen Konfliktzonen. Also das sind Themen, Steffen Mauer und andere nennen es Triggerpunkte zum Teil, die da berührt werden. Also das sorgt auch mitunter für eine gewisse Betriebstemperatur und das Ganze ist auch noch politisch mobilisierbar. Also diese Einstellungen machen einen Unterschied. Und der dritte, und damit übergebe ich dann nochmal, Punkt ist, das passiert auch nicht nur in Deutschland in dieser Form.
Jetzt kommt noch eine allerletzte Folie, die dauert auch nur 2 Minuten. Aber ich dachte, es ist wichtig, nach diesem starken Einzoomen auf den deutschen Fall und immer zu gucken, was ist da in Ost und West, einmal zu gucken, wie die Lage in Europa ist und zu gucken, welche Themen eigentlich in Europa polarisieren aktuell und welche Themen eigentlich wenig umstritten sind. Das ist ein Arbeitsergebnis aus einem anderen Forschungsprojekt, das ich leite, zusammen mit Yasin Kutscher und Ines Schäfer. Das ist gerade publiziert worden. Da gucken wir sozusagen alle europäischen Länder an, haben ähnliche Items wie die, die der Mirko Brag Ihnen eben gezeigt hat, nur haben zusätzlich zu Einstellung zur Migration und den Geschlechterrollen, privat heißt hier im Haushalt und Care-Bereich, öffentlich heißt hier Berufstätigkeit und politische Rollen, auch noch Unterstützung, Vertrauen in die EU, weil das so die Literatur das als so große Konfliktfelder aufmacht. Was Sie hier für westeuropäische Länder sehen, das war auch theoretisch nicht zu vermuten, ist, dass es die westeuropäischen Länder sind, in denen Geschlechterverhältnisse noch am ehesten polarisieren, während Einstellungen zur Migration relativ homogen sind in den Bevölkerungen. Das heißt nicht, dass sie pro Migration sind, aber dass sich da die Bevölkerungen der einzelnen Länder jeweils sehr einig sind. Und wenn Sie sich jetzt Osteuropa angucken, sehen Sie das genau gegenteilige Muster. Da sind die geschlechteregalitären Verhältnisse kalter Kaffee. Die hatten das 50 Jahre lang schon. Und das ist nichts, was ausgehandelt wird. In den westeuropäischen Ländern aber schon. Da politisiert das gerade. Während hingegen Migration ein Thema ist, an dem sich Bevölkerungen spalten. Damit, ja, gehen wir gerne in die Diskussion, stellen Sie gerne kritische Fragen, zweifeln Sie gerne an dem, was wir da gemacht haben. Und wir freuen uns darauf, jetzt hier noch im Plenum, aber auch gleich noch anschließend mit Ihnen zu diskutieren. Vielen Dank.
Das war der Soziologe Mirko Brag und davor habt ihr die Soziologin Daniela Grune gehört. Beide haben in ihrem gemeinsamen Vortrag darüber geredet, was die unterschiedlichen Einstellungen sind, die es bis heute in Ost- und Westdeutschland gibt. Gehalten haben die beiden ihren Vortrag am 24. Juli 2024 in Offenbach im Rahmen der Goethe Lectures Offenbach.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.